Von A bis Z. Das Stadtmagazin für Erfurt mit Informationen rund um die Landeshauptstadt. Heute mit Richard Schäfer aus der Redaktion Auf die Ohren. Herzlich willkommen zu A bis Z Spezial, dem Infomagazin von Erfurt, von der Redaktion Auf die Ohren, heute mit Richard Schäfer. Ich begrüße Sie herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich trage die Verantwortung für die Sendung in den nächsten beiden Stunden und habe mich dazu entschieden, einmal einen Teil Literatur zu präsentieren und im zweiten Teil hören Sie Schlagerraritäten aus dem Osten zum Thema Winter. Zunächst widmen wir uns aber der Thüringer Literatur. Ich habe mich dazu bei den Thüringer Verlagen ein bisschen umgesehen, was sie denn Neues auf den Markt bringen bzw. im Dezember oder November noch auf den Markt gebracht haben. Nun ist es bei den kleinen Verlagen ja so, dass sie ihre Hauptproduktion auf die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt konzentrieren und da werden die meisten Titel erst im Verlaufe des Jahres veröffentlicht. Dennoch gibt es einige interessante Vorstellungen. Dennoch gibt es einige interessante Neuauflagen, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde. Ich habe mich bei den Thüringer Verlagen ein bisschen umgesehen, um herauszufinden, welche Angebote 2025/26 zu verzeichnen sind. Bei Rockstuhl aus Bad Langensalza habe ich dazu gefunden, Kleonas Märchen- und Sagenwelt Herbstgeschichten. Das sind also Kleona mit Thüringer Herbstgeschichten mit Philippus und Kleckse. Die Autorin ist Angelika Ansorg und dieses Buch enthält auch Kinderlieder, Texte und Zeichnungen. Die märchenhafte Kleona liebt es, durch den Wald zu wandern. Gemeinsam mit ihren Freunden, der lustigen Malhexe Kleckse und dem neugierigen Waldteufel Philippus, entdeckt sie geheimnisvolle Orte in Thüringen. Geschichten zum Selber und Vorlesen. Geeignet für Kinder ab 5 Jahren. Ebenfalls bei Rockstuhl ist erschienen Das Kriegsende 1945 in Steinbach-Hallenberg. Sie komme, sie komme. Das Taschenbuch ist am 18. Dezember 2025 erschienen von Tanja König und Paul Mahr. Dazu gibt es Beiträge von Klaus Holland Leetz, Wolfgang Diller, Volker Wahl und Wilhelm Geretzky. Das Buch bietet einen umfassenden Einblick in die letzten Kriegsmonate und die unmittelbare Nachkriegszeit. Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes möchten die Autoren mit dieser Publikation den Erinnerungen der Menschen vor Ort Raum geben. Das zweite Buch aus dem Rockstuhl Verlag behandelt ebenfalls die letzten Kriegstage. Es heißt Das Finale im Erzgebirge 1945. Die letzten Kämpfe des Zweiten Weltkrieges im Erzgebirge, das Kriegsende in Chemnitz und Umgebung und die Kapitulation der Wehrmacht im deutsch-tschechischen Grenzgebiet. Autor ist Jürgen Müller. Herausgegeben ist das Buch am 1. November 2025. Mit Band 18 endet der Teil der Buchreihe Das Kriegsende in Mitteldeutschland 1945, welcher sich mit der Darstellung der Besetzung der südlichen Teile Mitteldeutschlands durch die amerikanischen Streitkräfte im April-Mai 1945 beschäftigt. Am 6. Januar wurde im MDR-Fernsehen in der Bücherkiste das Buch aus dem Verlag Tasten und Typen Mitgehen, Bad Tabazer Predigten vorgestellt. Autor ist der Pfarrer Kai Philipp Kunze. Er hat seine Predigten in einem Buch veröffentlicht. Eine Neuerscheinung kündigt der Verlag Tasten und Typen für Februar 2026 an. Dann erscheint das Buch Ich atme, ich lebe, ich bin Leon. Ein Buch von Leon Gabriel Riedel. Im Klappentext dazu heißt es, mit 14 Jahren erhielt ich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Ein Moment, der mein Leben schlagartig veränderte. Plötzlich bestimmte nicht mehr Schule, Fußball und Freunde meinen Alltag, sondern Chemotherapien und endlose Krankenhausflure. Doch ich wollte nicht aufgeben. In diesem Buch erzähle ich meine persönliche Geschichte. Ich nehme dich mit in eine Welt aus Hoffnung und Verzweiflung, Rückschlägen und innerer Stärke. Was bedeutet es, wenn du plötzlich nur noch zuschauen kannst, wie das Leben draußen weitergeht? Ein interessantes Buch hat der Thüringer Kommunalverlag im letzten Jahr herausgegeben mit dem Titel Rock'n'Roll am Trassenrohr mit dem Discomobil an der Truschbartrasse. In diesem Jahr jährt sich zum 50. Mal der Jahrestag der Start der Truschbartrasse, eines der größten Investitionsvorhaben der damaligen sozialistischen Staaten, um Erdgas in die Europäische Union zu liefern. Aus diesem Anlass freut es den Verlag, dass der Autor Harjo Obuchow, der als Zeitzeuge mehrere Jahre an der Trasse gearbeitet hat, sein Buch Rock'n'Roll am Trassenrohr mit dem Discomobil an der Truschbartrasse im Verlag veröffentlicht hat. Ein weiteres Buch aus dem Thüringer Kommunalverlag trägt den Titel Bevor alles verblasst, letzte Zeugen berichten. Doppelte Stunde Null in Thüringen, ein Buch von Jürgen Ludwig. Im Klappentext dazu heißt es, der THK-Verlag präsentiert stolz das neueste Werk von Jürgen Ludwig, einem Autor, der sich wiederholt an historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen seiner Heimatstadt Arnstadt gewidmet hat. Mit seinem jüngsten Buch, das die Jahre 1939 bis 1947 beleuchtet, unternimmt Ludwig den mutigen Versuch, dem Schwur niemals wieder neue Kraft zu verleihen. Im Satten Verlag ist am 2. Dezember 2025 das Buch Erfurt – Erinnerungen in Bildern von 1945 bis 1989 erschienen. Autor ist der bekannte Historiker Frank Palmowski. Im Klappentext heißt es dazu, Erfolgsautor Frank Palmowski und Anne Palmowski präsentieren in diesem liebevoll zusammengestellten Band rund 160 faszinierende historische Aufnahmen, die zu einer kurzweiligen und bewegenden Reise durch Erfurt zwischen Republikgründung und Wende einladen. Dieser Band weckt unzählige Erinnerungen und ist ein Muss für alle Erfurter und Freunde der Stadt. Der Kirschlager Verlag Arnstadt hat das Buch Wohlgerichtet vom Schafott in die Anatomie Heidelberg im September 2025 herausgegeben. Autoren sind Sarah Doll, Karen Strobel, Andreas Deutsch und Michael Zuckus, der das Vorwort geschrieben hat. Die Publikation beschäftigt sich mit Menschen, deren Schicksale in der Anatomie Heidelberg endeten. Der Profverlag Erfurt präsentiert nach wie vor Krämerbrücke 1, Geschichte und Geschichten. Für die Erfurter ist sie Wahrzeichen und Bummelmeile, für Touristen ein Muss. Für die Bewohner ist sie ein Dorf in der Stadt, das ihnen Heimstatt ist. Die Krämerbrücke feierte 2025 ihr 700. Jubiläum als steinerne Brücke. Das nimmt der Rotary Club Erfurt Krämerbrücke zum Anlass für ein besonderes Buchprojekt. Ein interessantes Buch habe ich auf den Nachdenkseiten gefunden. Es heißt Militarisierung der Gesellschaft von der Glückssüchtigkeit zur Kriegsbereitschaft. Mit Beiträgen von Rudolf Bauer, Armin Bernhard, Eva Borst, Christian De Wanger, Wolfgang Effenberger, Leo Ensel, Anneliese Fickenscher, Frank Hösken, Karin Leukefeld und vielen anderen. Erschienen ist es im Verlag Promedia am 12. August 2025. Sind die da oben denn alle verrückt geworden, mag man sich fragen, angesichts der geradezu hysterischen Kriegspropaganda, die uns umgibt. Ein Überfall Russlands würde erwartet. Es sei mehr als gerechtfertigt, dass Deutschland Milliarden Schulden aufnimmt. Hektische Aufrüstung, Kürzung von Sozialleistungen. Doch Proteste dagegen sind immer noch zaghaft. Was geschieht mit uns? Dieser Frage ist die neue Gesellschaft für Psychologie in einem Kongress nachgegangen, zu dem es jetzt ein überaus interessantes Buch gibt, eine Buchveröffentlichung. Militarisierung der Gesellschaft von der Glückssüchtigkeit zur Kriegsbereitschaft. Eine Rezension zu diesem Buch hat Irmtraut Gutsche auf den Nachdenkseiten veröffentlicht. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und im nächsten Teil der Sendung stelle ich Ihnen die Erfurter Autorin Manu Wicher vor.
It always looks so elegant, so Maasai when you move. Look at me, am I an elephant? Couldn't find his groove.
That's nonsense, baby. Come with me and try. Have a little lesson, maybe. You don't have to be shy.
Everything feels painful. I am a dancing bear. Look, sweet, how people stare at me like you vanish in thin air.
Come on, keep it on repeat. We're chained to the rhythm. You can just your body move. There is nothing wrong with them. Come on, honey, dance with me. We'll find a place between the pants. If we've got no instruments, let's keep on clapping with our hands.
Come on, honey, dance with me. We'll find a place somewhere. And if we've got no music here, whistle melody in the air. Sure, I cannot dance. One thing's for sure, haven't got no talent. I wish I could move like you. Everything looks so easy. It's a difficult to do. Makes me feel so queasy.
You know what? Never mind. We don't need to force things. I just wanna be with you tonight to see what the time brings.
Can get a foot in front of the other. Twist my mind but not my feet. Do you still love me more than another? I wasn't caught by the beat.
Come on, honey, dance with me. We'll find a place that no one sees.
And if we've got no instruments, keep on clapping with our hands. Come on, honey, dance with me. We'll find a place somewhere. And if we've got no music here, with some melody in the air. Come on, honey, dance with me. We find a place somewhere. And if we've got no music here, with some melody in the air.
Heute möchte ich Ihnen eine Erfurter Autorin vorstellen, die bereits einige Bücher im Bruch-Verlag Erfurt veröffentlicht hat. Sie heißt Manu Wicher und ich hatte Gelegenheit, sie bei einer Lesung und in einem Interview hier im Studio begrüßen zu können. Herzlich willkommen, liebe Manu, schön, dass du da bist. Wir haben uns schon kennengelernt bei einer Lesung und du bist Schriftstellerin beim Bruch-Verlag, möchte ich mal so sagen. Und erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ich bin gespannt, was du mir erzählen wirst über deinen Werdegang zur Schriftstellerin. Du bist ja wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen, um dann zu sagen, ich werde Schriftsteller. Was war dein erster Beruf?
Mein erster Beruf war Lehrerin und das war tatsächlich auch mein erster Herzenswunsch. Also zweite, dritte Klasse, da war für mich klar, ich werde Lehrerin. Und das bin ich auch gewesen, 30 Jahre. Und ich hatte im Studium aber schon gesagt, ich möchte diesen Beruf nur bis 50 ausüben.
Warum Lehrerin? Wer hat dich da inspiriert? Oder was gab es da ein Vorbild?
Ich glaube ja. Ich glaube, meine erste Lehrerin, ich bin auf einer Dorfschule, erste bis vierte Klasse gegangen. Und meine erste Lehrerin war, ja, ich glaube, sie hat mich geprägt. So wollte ich werden.
Und nun gibt es ja beim Lehrerberuf alle möglichen Varianten zu Mathematik, Chemie oder dies oder jenes. Warum hast du dich für Sprache entschieden?
Ich habe mich für Germanistik, Slawistik und Deutsch als Fremdsprache entschieden. Sprache ist mein, ich glaube, so wie für Bauingenieure, dass der Rechenstab ist, ist Sprache so mein Fable. Ich lese total gerne, habe immer gerne gelesen und ja. Und ich muss sagen, eigentlich wollte ich Anglistik studieren, aber ich bin in der DDR-Zeit, ich bin also auf Slawistik umgelenkt worden. Aber das Leben ist manchmal schlauer als wir. War eine gute Wahl.
Ist dir denn in deiner Kindheit zu Hause vorgelesen worden, dass so die Liebe zur Sprache, die Liebe zum Buch geweckt worden ist?
Genau, ich bin eigentlich mit Büchern groß geworden. Meine Mama ist Bibliothekarin gewesen. Und es war für mich das Schönste, wenn ich krank war und durfte in der Ausleihe rumlungern und man am besten mich dort vergessen. Meine Schwester ist Buchhändlerin geworden. Und wir sind also wirklich aufgewachsen in einem Meer von Büchern. Ich habe die Liebe zu Büchern habe ich meinen Eltern zu verdanken. Mein Vater hat mich mit der Sagenwelt bekannt gemacht. Meine Mutter hat uns ständig mit Büchern versorgt. Also
da konntest du also gar nicht von loskommen im Prinzip.
Nein.
Ja gut, wenn der Funke erstmal übergesprungen ist, dann ist das ja auch ganz ordentlich. Also mir ist es nicht so gegangen, aber du hast dann was draus gemacht. So, und du hast vorhin schon erwähnt, deine Liebe zur Sprache ist ein bisschen gelenkt worden zur Slawistik. Ich glaube, heute muss man erklären, was ist Slawistik? Ja?
Russisch. Es ist die russische Sprache, alles, was dazugehört.
Eigentlich hat so der slawische Sprachraum. Genau. Da gehört also Russisch und Tschechisch und so diese ganzen Sprachgruppen gehören dazu. Ne?
Polnisch, genau.
Polnisch, ja. Das ist ja nun trotzdem nicht einfach. Also zu DDR-Zeiten war ja Russisch Pflichtfach ab Klasse 5, aber es war nicht jedermanns Sache. Meine war es auch nicht. Vor allem, also nicht das Sprechen, aber ich war halt zu faul, Vokabeln zu lernen. Das ist dir aber in die Wiege gelegt worden, das hat ja kein Problem mehr.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Mädchen sind da immer so ein bisschen strebsamer gewesen. Ich habe einen Bruder, der war immer ein fauler Kerl und da habe ich immer angegeben. Ich habe alle Vokabeln schon gelernt. Ich habe das total gerne gemacht. Ich lerne auch heute noch gerne. Für mich ist es schön.
Sprichst du Russisch auch fließend?
Also ich habe es fließend gesprochen. Ich habe sogar auf Russisch geträumt. Es geht, wenn man eine Sprache nicht pflegt, geht viel verschütt. Ich denke, ich kann nicht mehr fließend sprechen. Also ich habe die Originale, Werke im Original gelesen. Ich habe sehr gut gesprochen. Ich habe es lange nicht mehr angewandt, muss ich sagen.
Gut, das verkümmert einen, wenn man es nicht...
Total traurig und ich bin da auch nicht... mir fehlt die Zeit, um das irgendwie wieder... ich habe dann Englisch gelernt, richtig. Ich habe versucht, Italienisch zu lernen. Ich habe Polnisch angefangen zu lernen. Und Russisch habe ich gedacht, kann ich. Aber es geht verschütt.
Man muss natürlich auch die Gelegenheit haben, das immer wieder sprechen zu können. Also ein Partner oder eine Gesprächssituation, wo man dann Russisch gefordert wird.
Ja. Das ist richtig. Ich habe ja viele Jahre beim Jugendmigrationsdienst gearbeitet und Alphabetisierungskurse gegeben und auch Integrationskurse. Und da waren viele Kursteilnehmer aus Russland und slawischen Ländern. Da konnte ich es noch mal so in den Pausen immer gut anwenden. Das war schön.
Dann hast du einige Zeit als Lehrerin oder lange Zeit als Lehrerin gearbeitet. Angedeutet hast du vorhin einmal Atar. Kannst du kurz schildern, wie du da hingekommen bist und was du da gemacht hast?
Das war am Ende meines Studiums. Da hat, das ist so lange schon alles her, da hat das Bundesamt damals ein Programm entwickelt. Das war die Zeit, wo viele Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind. Und es wurde von der Regierung so ein bisschen versucht, die Leute dort zu halten. Und es gab deutsche Schulen Und es wurden Lehrer gesucht, die an den deutschen Schulen dort unterrichten. Da habe ich mich beworben, hatte das große Glück, nach Alma Ata zu kommen. Das ist traumhaft schön. Und habe da an einer Grundschule gearbeitet und an der philologischen Fakultät an der Universität in Alma Ata. Und habe dort einen Deutsch-, also einen Literaturkurs gegeben, Kurzgeschichten.
Also richtig vor Ort, live mit den Menschen auch gesprochen, gelebt, und das vertieft natürlich die Sprache auch intensiv, oder?
Ja, sehr. Mhm. Und auch die Liebe zu dem Land prinzipiell.
Hast du da Gelegenheit gehabt, dir so ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen, was da an russischer Gegenwartsliteratur in deiner Zeit so aktuell war?
Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe in Alma Ata vorwiegend eigentlich, es ist zu meiner Schande, ich habe Heinrich Böll entdeckt und genau diese Zeit, dort gab es eine große Bibliothek und ich habe diese Bücher gelesen, da bin ich irgendwie nie dazu gekommen und habe weniger russische Literatur dort gelesen. Aber ich habe, als ich mit dem Studium fertig war, eine wissenschaftliche Assistenzstelle gehabt an der Uni und habe da an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, wo es um zeitgenössische Frauenliteratur ging. Das war sehr interessant für mich. Also haben wir so Textanalysen gemacht und verglichen, und da konnte ich so ein bisschen reintauchen.
Du hast dann nach deiner Tätigkeit als Lehrerin an einer Schule, bist du an die Universität gekommen?
Nee, ich habe mein Studium absolviert, beendet und habe dann die wissenschaftliche Assistenzstelle an der Uni.
Ach so, du bist gleich in die wissenschaftliche Laufbahn, also vom Studium da eingestiegen.
Da eingestiegen, dann bin ich schwanger geworden mit meinem Sohn, war alleinerziehend und konnte dann nicht mehr, also die Assistenzstelle war auch verbunden mit Symposien und unterwegs zu sein, das konnte ich nicht mehr vereinbaren. Habe dann beschlossen, in den Schuldienst zu gehen. Ich bin aber genau zu der Zeit fertig geworden, wo es Lehrer en masse gab. Mhm. Wo die Lehrer an den Schulen ins Floating geschickt wurden. Ja. Und habe dann nur eine befristete Stelle bekommen. Und das war so traurig für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte nie wieder nur eine befristete Stelle haben, weil du weißt es selbst. Man braucht Zeit erstmal, um sich vertraut zu machen, um sich einen Stand zu schaffen. Und da muss man gehen. Das war katastrophal. Und ich habe dann gedacht, mache ich was anderes. Und es gibt den Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V. Ja. Da hatte ich mich beworben als Projektkoordinatorin. Da habe ich 3 Jahre gearbeitet. Dann kam meine Tochter auf die Welt. Und danach habe ich beim Jugendmigrationsdienst 4 Jahre gearbeitet, den Kursen. Und dann hat mich das Schulamt angeschrieben, da war ich aber schon über 30, und hat gesagt, wir brauchen Lehrer. Naja, habe ich lange hin und her überlegt und habe ich gedacht, eigentlich wolltest du immer in die Schule. Du wolltest immer in die Schule und habe nochmal neu angefangen. Ich bin also so ungefähr, ich glaube, ich war 37, 36, erst ins System reingekommen. Heute denke ich, es war gut.
Das war ein erster Einblick in das Leben von Manu Wicher, Gast heute im Studio hier. Und nach den nächsten Musiktiteln geht es weiter mit der schriftstellerischen Tätigkeit von Manu Wicher.
Es ist alle früh, kurz nach Mitternacht. Ich gehe heute aus, hab ich mir gedacht. Und mein Herz ist sehnt sich so nach Liebe. Plötzlich steht da und sagt leise Hallo. Schaut mir in die Augen, ja ganz einfach so. Und ich spüre nur diese Gefühle. Tausend Fantasien durchlebe ich in meinem. Träume dir. Doch ich weiß, ich will einfach mehr. Ich will wahre Gefühle. Dann der erste Kuss, draußen wird es schon hell. Ich bin wie verzaubert, doch das geht mir zu schnell. Und mein Herz, es warnt mich vor diesen Gefühlen.
Stadtmagazin für Erfurt zum Thema Literatur.
Gut, aufgrund der Lehrertätigkeit lassen dich Bücher dann sowieso nicht los. Aber irgendwann muss ja die Idee gekommen sein, mal zu schreiben. Und die Bücher, die du jetzt vorgelegt hast, nehme ich mal an, die lagen schon ein paar Jahre in irgendeiner Schublade oder viele andere Dinge. Wann hast du angefangen zu schreiben?
Ich glaube, ab da, wo ich schreiben konnte, habe ich angefangen zu schreiben, wirklich. Ich habe kleine Oktavheftchen gehabt und habe die mit Geschichten und Märchen und Bli und Bla vollgeschrieben. Es war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, Tagebuch zu schreiben. Mein erstes Manuskript, was ich jetzt so ernsthaft als Schreiben bezeichne, habe ich im Studium begonnen. Das habe ich nie fertig gemacht. Hat mir immer die Zeit gefehlt. Und eigentlich habe ich begonnen, richtig mit in der Pandemiezeit.
Du hast aber nie jetzt irgendwie mal so einen Schreiblehrgang oder sowas gemacht in diesem Bereich. Du hast dich auf deine beruflichen Erfahrungen verlassen beim Schreiben.
Ja, also ich habe nie einen Schreibworkshop, Schreiblehrgang, Schreibschule. Ich denke, das ist sehr sinnvoll, wenn man das macht, wenn man das wirklich als Profession betreiben will. Mhm. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man ein Handwerk beherrscht. Aber da ich nie wirklich gedacht habe, dass ich mal ein Buch veröffentliche, habe ich das natürlich überhaupt nicht in Erwägung gezogen, sag ich mal.
Und wie kam es dann dazu, dass du ein Buch veröffentlicht hast?
Es waren eigentlich meine Kinder, die mich dazu gedrängt haben. 16 ist ja das erste Buch, was erschienen ist, war aber das letzte Manuskript, was ich geschrieben habe. Und mein ältester Sohn hat gesagt, Mama, das muss einfach in die Welt. Und er hat Verlage gesucht und vier Verlage haben Interesse gehabt und ich habe den Buchverlag ich bin beim Buchverlag gelandet.
Und ich denke mal, hast du es auch nicht bereut?
Nein, auch um Himmels Willen, es ist total, total gut.
Ja. Und wenn man jetzt so ein Buch geschrieben hat, dann muss ja jemand auch irgendwo mal Kritik üben und sagen, also solange du deine Manuskripte für dich geschrieben hast oder Tagebuch, war es nicht für andere. Aber wenn du jetzt in die Öffentlichkeit gehst, wer ist der Erste, der deine Texte lesen darf und der sie auch kritisieren darf?
Meine beste und stärkste Komplizin im Schreibprozess ist eigentlich meine Tochter. Meine Tochter hat einen ganz klaren Blick für Sprache. Sie arbeitet jetzt selbst als Kulturredakteurin bei einer Kulturzeitschrift Art 3.5 und ist sehr, sehr offen und ehrlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr verhalten, Leuten meine Texte zu geben. Mhm. Also es war meine Tochter und meine Söhne, die ich gegeben habe, weil die ersten beiden Bücher haben ja auch viel mit ihrem Leben zu tun gehabt. Mhm. Meine Mama, und da muss ich sagen, mit großem Herzklopfen, weil ich weiß, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Und als meine Mutter gesagt hat, Ela, das ist interessant, ich habe es gerne gelesen. Hier würde ich dir raten, mach die Figuren eindeutiger. Hier würde ich dir raten, es ist verwirrend, mach das irgendwie. Also sie, genau, also meine Tochter und meine Mutter.
Mhm. Das ist natürlich schön, wenn man so ein literarisches Umfeld hat, auf das man sich, auf das man zurückgreifen kann. Da ist der Schritt, das Manuskript aus der Hand zu geben, wahrscheinlich einfacher, als das einem Freund oder jemandem, der außerhalb der Familie steht, zu geben. Ne?
Ja.
Oder? Und ja, da ist man vielleicht auch näher geneigt, diese Hinweise dort umzusetzen. Nun hast du also einen Verlag gefunden. Nun ist es ja bei den Verlagen meistens so, im Prinzip geht ja da nochmal ein Lektor, eine Lektorin über den Text drüber, wenn das Manuskript eingereicht ist. Und dann gibt es nochmal so eine Verhandlungsphase wegen der Änderung, wegen der Ansprüche und so. Ist das umfangreich gewesen beim Prüfverlag oder haben die dein Manuskript so in etwa 1:1 übernommen?
Also ich habe 16 selber sehr gründlich überarbeitet. Mhm. Da gab es vom Prüfverlag eigentlich nur ein Lesen, mhm, einige Anmerkungen. Als wir schwebten, wurde, das habe ich auch in der Danksagung dann hinten geschrieben, eine Lektorin mit eingebunden. Und ich finde das auch richtig gut. Du schreibst selber, man ist wirklich blind für die eigenen, ja, Fehler. Das ist halt einfach, es ist so. Und ich finde das sehr, sehr gut, wenn ein Blick, ein unvoreingenommener, kritischer Blick nochmal auf die Texte guckt.
Manu, wie schreibst du denn? Wie muss man sich das vorstellen? Schreibst du deine Manuskripte mit Bleistift auf Papier? Hast du neben dem Schreibtisch, Nachttisch einen Schreibtisch stehen oder einen Zettel mit und Bleistifte? Und wenn du nachts aufwachst, schreibst du was oder hast du feste Zeiten, an denen du schreibst? Wie ist das bei dir organisiert?
Sehr gut organisiert. Ja. Tatsächlich, ich bin sehr gut organisiert, was solche Arbeitssachen betrifft. Also ich schreibe jeden Früh 2 Stunden. Ja, und wenn ich dann, also ich versuche es immer, ich bin ein Frühaufsteher. Eigentlich jeden Früh versuche ich mindestens 2 Stunden zu schreiben. Und das, was ich geschrieben habe, das ist manchmal echt nur ganz wenig. Also drucke ich dann aus, korrigiere das über den Nachmittag und am nächsten Früh wird es dann eingearbeitet. Und wenn ich, sag ich mal, so richtig im Schreibprozess drinne bin, dann schreibe ich auch länger. Das ist schön. Deswegen eigentlich ist es ganz anstrengend für mich, wenn ich nebenher Lektorate mache oder Workshops gebe oder irgendwie was anderes mache, Lesungen oder so, wenn man immer wieder rausgerissen wird. Und was du sagst, ich bin ganz altmodisch, ich habe zwei Heftchen, eins neben meinem Nachttisch, wo ich Sachen aufschreibe, manchmal nachts oder abends, nicht nachts, schläft man hoffentlich, aber abends vorm Einschlafen, es ist, als ob das Gehirn dann nochmal so anspringt, dann kommen so Gedanken, die schreibe ich auf und neben meinem Schreibtisch habe ich ein Heft, wo ich alle Gedanken, die auch in die Geschichte, die jetzt noch nicht dran sind, aber in die Geschichte irgendwie einfließen, die ich da notiere.
Wie ist das denn? Schreibst du dann jetzt einfach drauf los, was dir einfällt? Oder schreibst du jetzt zielgerichtet, ich habe jetzt das Buch geschrieben und das nächste Buch hat den Titel und du schreibst dann Geschichten dazu? Oder sind das die Schreibsachen nur so zum Warmschreiben, zum Dranbleiben und die Fertigkeiten auszuprägen?
Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so genau sagen. Also es gibt keinen Plan. Es ist also eine Idee, kommt Und ich fange die Idee auf. Bei 16 wusste ich überhaupt nicht, wie es aussehen wird. Ich wusste nur, ich will eine Geschichte schreiben, in der alle Figuren eine Geschichte haben. Also die Erzählstruktur war mir komplett klar. Wie die Figuren sich entwickeln und wie ich die einzelnen Geschichten miteinander verknüpfen werde, das war mir überhaupt noch nicht klar. Und das Ende habe ich 4-mal umgeschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ende, das jetzige Ende, auch wirklich gut ist. Eine Leserin hat gesagt, sie fand es überflüssig.
Aber nur eine hat das gesagt.
es ist egal. Für mich war das das schlüssigste Ende, um diese Geschichte zu erzählen. Und ich habe einen groben Plan. Ich habe eine Idee. Und beim Schreiben wird es manifestiert, habe ich das Gefühl.
Also du hast jetzt nicht, wenn du jetzt jeden Morgen schreibst, dann hast du jede Woche 7 Zettel beschrieben. Die sind aber jetzt nicht unbedingt Bestandteil des nächsten Buches. Das wollte ich eigentlich so.
Nee.
Wie machst du es dann, wenn du ein Buch schreibst? Gibt es da zielgerichtet, jetzt schreibe ich an dem Buch dieses und jenes Kapitel oder ich schreibe ein Kapitel zu diesem Buch?
Ich schreibe von quasi von Kapitel zu Kapitel.
Ach ja.
Schreibe wirklich von, also das Manuskript, was ich jetzt überarbeite. Ich schreibe gerade an meinem dritten Roman. Es ist ein komplett anderes Buch. Es ist eigentlich es geht um das Leben und die Irrtümer, die man im Leben macht. Mhm. Und auch hier schreibe ich, es ist von der Erzählstruktur auch etwas kompliziert, wo ich mir selber denke, manchmal wird das irgendwie was, ich weiß es nicht. Aber ich schreibe wirklich stringent in der Handlung. Mhm. Habe das Ende aber schon im Kopf. Also ich weiß, wie das Ende sein wird, habe ich im Kopf. Ob es so bleiben wird, weiß ich nicht. Das wird sich entwickeln, denke ich. Aber im Moment weiß ich, wie die Erzählstruktur ist. Ich weiß, was ich erzählen will. Ich weiß, wie viele Kapitel es haben wird. Es wird 7 haben. Und es wird ein Ende haben, was sich möglicherweise nochmal verändert.
Mhm. Aber das heißt, du hast ziemlich starke oder straffe Strukturen schon im Kopf, wenn du da schreibst.
Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja.
Sagt Manu Wicher und wir machen erstmal weiter mit Musik. Aufgelegt habe ich Fanny van Dannen, Gelingendes Leben und danach hören Sie einen Auszug aus dem Buch 16. Das Leben ist so oder anders.
Ich sehe Kinder, die gerne zur Schule gehen. Ich sehe Lehrer, die sie respektieren. Ich sehe Mütter und Väter, die gerne kochen und die nie die Nerven verlieren. Ich sehe Eltern, die sich immer lieben. Ich sehe Arbeit, die sich lohnt. Ich sehe eine glückliche Großmutter, die bei ihrer Familie wohnt. Und all die zerbrochenen Träume, die kann es hier nicht geben. Denn das hier ist ein schönes Lied und es heißt Gelingendes Leben, gelingendes Leben. Ich sehe Leute, die nie entlassen werden und Betriebe, die florieren. Ich sehe Jugendliche mit Ausbildungsplätzen, die Drogen ignorieren. Ich sehe ehemalige Junkies im Fitnessstudio. Ich sehe Schmuckehäuschen im Grünen mit Carport und Gästeklo. Und all die zerbrochenen Träume, die kann es hier nicht geben. Denn das hier ist ein schönes Lied und es heißt Gelingendes Leben. Gelingendes Leben. Ich sehe junge Leute im Freibad auf Ferrari-Handtüchern liegen. Ich sehe verliebte Pärchen, die werden sich nie betrügen. Ich sehe lustige Immigranten, die sich auf Deutsch unterhalten. Ich sehe nochmal die jungen Leute, wie sie einen Gang höher schalten. Und all die zerbrochenen Träume, die kann es hier nicht geben. Denn das hier ist ein schönes Lied und es heißt gelingendes Leben, gelingendes Leben. Ich seh Soldaten, die gesund nach Hause kommen und Flugzeuge, die sicher landen. Ich sehe Russlanddeutsche, die bei uns ein neues Zuhause fanden. Ich sehe all die glücklichen Kühe, ich sehe all die prallen Euter und ich sehe die blühenden Landschaften und ich wandere immer weiter. Und kommst du mir mit Problemen, dann sag ich nur nee, nee. Ich hab heute keine Zeit, ich hab noch Tanz AG, Tanz AG, la 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 la. Und all die zerbrochenen Träume, die kann es hier nicht geben. Denn das hier ist ein schönes Lied und es heißt gelingendes Leben, gelingendes Leben, gelingendes Leben.
Nach diesen vielen biografischen Angaben zu Manu Wicher hören wir jetzt einen Auszug aus ihrem Buch 16. Das Leben ist so oder anders. Die Lesung habe ich mitgeschnitten am 24. April 2025 im Hörsaal 5 der Universität Erfurt. Die Hochschulgruppe Textmanufaktur hatte zu dieser Lesung eingeladen.
Wir beginnen mit der Aula, mit Frau Sund. Ich blätterte in meinem Kalender. Noch 5 Wochen. Ernstzunehmender Unterricht war in dieser Zeit eine Illusion. Mit Beginn der Prüfungszeit war das Schuljahr eigentlich für alle gelaufen. Mit Ausnahme der Absolventen und der Lehrer. Ich hatte gekündigt. Ich würde ein halbes Leben hinter mir lassen und hatte noch keine Ahnung, was ich mit dem, was da noch übrig blieb, anfangen würde. So war es eigentlich kein Wunder, dass ich zu spät einschlief und zu früh aufwachte. Ich wünschte mir Ruhe. Abends ins Bett gehen und einschlafen können. Das Gedankenkarussell abstellen, das übervoll mit all den Dingen war, die noch erledigt werden mussten. Einmal das Gefühl haben, fertig geworden zu sein. Keine Träume träumen, die ich nicht mehr träumen wollte. Alles sofort hinwerfen und die sich zäh schleichenden Gedanken über »Wie geht es weiter?« ignorieren. Denn es würde weitergehen, so wie es immer weiterging. Es würde besser weitergehen, weil ich selbst bestimmen würde, wohin ich gehen würde. Mein Seelendruck war ein großer Motivator. Ich wühlte mir eine Kopfschmerztablette inmitten des Durcheinanders meiner abgewetzten Lehrertasche raus. Haftnotizblöcke, Büroklammern, Klebestift, Zigaretten, zerknautschte Streichholzschachteln, Papiertaschentücher, Deo, Lippenstift, irgendwo dazwischen. Ich versuchte, sie möglichst geräuschlos aus dem Blister zu drücken. Noch war es etwas verschwommen, die sich draußen und in den Scheiben spiegelten sich die Bänke. Warum eigentlich setzte man schriftliche Prüfungen so zeitig an? Kein Geheimnis. Ah, ich muss doch meine Brille aufsetzen. Ich mag das eigentlich nicht, weil das so eine Lesebrille ist. Ich kann euch da nicht angucken, aber das Licht ist einfach zu schlecht für mich. Warum eigentlich setzte man schriftliche Prüfungen so zeitig an? Die meisten Teenagerhirne beginnen doch eh erst so gegen 11 anzuspringen. Kein Geheimnis. Studien hatten das längst belegt. Ebenso den Fakt, dass unser menschliches Reaktionsvermögen in den frühen Morgenstunden und in den späteren Abendstunden allgemein verzögert ist. Was fängt man nun damit an? Offensichtlich nicht viel. Ich hörte den Gedanken, die in meinem übermüdeten Kopf hin und her sausten, nur mit halbem Ohr zu. Goldfische können sich länger konzentrieren als Menschen. Zumindest eine Sekunde mehr. Witzig, dass genau dieser Vergleich aufmerksamkeitsfördernd war und im Gedächtnis blieb. Zumindest bei meinen Schülern, die ihn oft heranzogen, um sich herauszuwinden, wenn sie etwas verpeilt hatten. Ich bin doch kein Goldfisch, Frau Sund. Offensichtlich nicht, Charlie, aber du bist auch keine Seeanemone, glaub mir. Dein Gehirn kann sich anpassen. Schwindende menschliche Aufmerksamkeitsspanne. Ich hatte die Tablette so lange in der Hand behalten, dass sie sich bereits etwas auflöste. Beim Versuch, sie unbemerkt ohne Wasser zu schlucken, bekam ich sofort einen Würgereiz. Um mich von diesem Gefühl abzulenken, schaute ich konzentriert in den Raum. Fokus. Die Tische waren in Reihe und Glied und vorgegebenen Abstand ausgerichtet. Auf jedem lagen ein Duden und Traubenzucker. Mit Traubenzucker fing es an und mit Traubenzucker hörte es auf. Erinnerungsblob. Aaron vor 5 Jahren, wie er den Traubenzucker mit großer Akribie und Geduld mit seinem Lineal in weißes Pulver verwandelte. So tat, als würde er sich genüsslich durch die Nase ziehen. Seine erste Präsentation in Klasse 5, Koksschnupfen. Sein Fünftklässler Hirn überladen und überfordert mit einem trostlosen Durcheinander von digitalen Aufputschmitteln. Diese Szene irgendwo gesehen und abgespeichert, zu seiner gemacht. Ich sah zu Aaron und begann zu grinsen. Wenn er diese Show jetzt nochmal abziehen würde, wäre der Effekt größer. Aber Aaron saß ergeben hinter dem Tisch, eingezwängt auf einem Stuhl, der für seine schlaksigen jungen Beine viel zu niedrig war, und kaute nachdenklich an seinen Bleistift. Stifte kauen. Auch das hatte sich nicht geändert. Warum zur Hölle kaute man an Stiften herum und ließ sie dann irgendwo liegen? Mit Geduld und Beharrlichkeit eine Stunde daran rumgekaut, genagt, gezupft und gebissen und dann einfach fallen gelassen. Seltsame Kinder. Ich entwickelte im Laufe der Jahre einen eigenartigen Ehrgeiz darin, anhand der Bissspuren den gefundenen Stift zu identifizieren. Aber selbst wenn es mir gelang, musste ich mit entschiedener Leugnung rechnen. Immer. Nein, das ist ganz bestimmt nicht meiner. Aber ich dachte wohl, du hättest diesen Bleistift heute in Deutsch auf der Bank liegen. Echt jetzt? Was echt jetzt? Echt jetzt, dass sie die ganze Stunde nichts Besseres zu tun haben, als zu kontrollieren, was ich auf meiner Bank liegen habe? Werd Lehrer, du wirst erstaunt sein, wofür ich alles noch so in der ganzen Stunde Zeit habe. Sie mal wieder. Du mal wieder. Ich hatte schon immer sehr ausgeprägte Vorlieben und Abneigungen. Seit ich mich erinnern kann, wollte ich Lehrerin sein. Tatsächlich hatte ich nie darüber nachgedacht, etwas anderes zu werden. Eigentlich war es fast ein bisschen komisch, denn ich war eine eigenwillige Mischung aus Menschenfreund und Misanthrop. Aber mit meiner Liebe zu Kindern schien es, als wollte mein Geist einen Ausgleich schaffen. Mit ihnen fühlte ich mich am wohlsten. Vielleicht, weil sie mit meiner Natur übereinstimmten. Ich mochte ihre Echtheit, ihre gedankliche Freiheit. Ihr Leben in seiner Einfachheit war schön, bis es unter den Einfluss der Welt kam. Vielleicht war tief in meinem Innern eine unbewusste Macht, ein Wollen, diese Gedanken zu beschützen, sie zu beschützen, mich selbst zu beschützen. Es gab kaum einen Beruf, in dem man mehr Freiheit hatte. Ich spürte, wie mir bei diesem Gedanken das Blut in den Kopf stieg. Mein ganzes Leben hatte ich mich bemüht, meine Freiheit zu bewahren, und dann war sie mir fast unmerklich, Stück für Stück abhanden gekommen. Wäre in den letzten Monaten nicht so viel passiert, wer weiß, vielleicht wäre es mir gar nicht aufgefallen. Erst als ich mit der Katastrophe konfrontiert wurde, entdeckte ich eine Möglichkeit zur Umkehr. Ich begann, mir wieder Fragen zu stellen. So war das wohl. Man musste im Leben höllisch aufpassen, damit man sich nicht abhanden kam. Sonst war man irgendwann nur noch eine Projektion und man selbst einfach wisch und weg. Viele Dinge hatten sich mit den Jahren verändert, aber meine Liebe zu Kindern war nicht abgeflacht. Die meisten Menschen waren davon überrascht. Ich manchmal auch. Aber aus der Liebe zu dem Was war eine mittlerweile unüberwindbare Abneigung gegen das Wie gekommen. Schleichend, aber unaufhaltsam. Mit jeder vergeudeten Arbeitsstunde für neue Konzepte, die nie umgesetzt wurden. Mit jeder vertanen Stunde in den Dienstberatungen, in denen neue Verordnungen und Anweisungen verlesen wurden, aber für das wirklich Wichtige keine Zeit mehr blieb. Weisung von oben wurde die Legitimation für alles. Damit wurde jedes Hinterfragen auf mögliche Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit umgangen. Kontrolle statt Vertrauen. Und alle taten, als sei das unausweichlich und richtig. Ich war mürbe geworden, nicht ausgebrannt wie dieses allumfassende Wort für allumfassende menschliche Überforderung. Einfach mürbe, wie ein Teig, der zu lange gegangen ist. Ein plötzlicher Knall schreckte mich aus meinen Gedanken auf. Ein Donnerschlag aus dem Nichts. Fast alle Köpfe schnellten ruckartig nach oben und schauten in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Ohren betäubend in absoluter Stille. Nein, keine absolute Stille. Die gab es hier nie. Vielleicht gab es sie nirgendwo, weil sie nicht zu ertragen wäre. Windstille, Abendstille, Totenstille. In der Schule war es immer laut. Lärm bestimmte den Alltag, permanent, aufdringlich. Je älter ich wurde, umso mehr wuchs ein Bedürfnis nach Ruhe in mir, weil nur sie konzentriertes Arbeiten möglich machte, weil ich in stillen Momenten ganz bei mir sein konnte, bei mir und nicht bei der Außenwelt. Meine Schüler verweigerten die Stille. Der ständige Blick aufs Handy, Spiele, Filme, Verschwörungstheorien, Nachrichten, Musik hören, sich der Welt mitteilen, war ihre Strategie, sich selbst aus dem Weg zu gehen. Zwischen meinen 16 halbwüchsigen Schülern hatte ich gerade die Vorstellung, ich müsste im Sommer in ein Kloster fahren, den letzten Drachenkopf noch abschlagen. Silla bückte sich und hob ihre Federtasche auf, die heruntergefallen war. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, weil es fast gänzlich von ihren langen Haaren verdeckt war. Hastig beugte sie sich wieder über ihr Papier und schrieb weiter. Kein Blick nach links oder nach rechts. Es schien, als wäre sie in ihre Geschichte eingesponnen. Jetzt, in genau diesem Moment, war sie vielleicht am nächsten bei sich selbst. Nur wer sich selbst nah sein kann, kann auch anderen nah sein. Diesen Gedanken habe ich mal gelesen oder gehört und für wahr befunden und gedacht, dass das vielleicht die Lösung war.
Okay. Manu, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Bis hin in deine Seele. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht bei einer nächsten Lesung wiedersehen oder dass du vielleicht mal das eine oder andere Stück hier auch bei mir in der Sendung noch lesen kannst, wenn du möchtest. Du bist herzlich eingeladen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke, dass du da warst.
Vielen, vielen lieben Dank. Das wäre wunderbar. Ich bedanke mich sehr und ich bin sehr erleichtert.
Ich will kein Heimatland der alten Werte. Ich will kein Heimatland voll Tradition. Ich will ein Heimatland der tausend Sprachen. Ich will ein Heimatland mit Verstand. Ich mag sie, deine Berge, deine Täler. Ich liebe deine Erde, deinen Wein. Erzähl ich hier zu meinen Freunden und doch kann ich gut ohne dich sein. Ich will kein Heimatland der alten Welt. Ich will kein Heimatland voll Tradition. Ich will ein Heimatland der tausend Sprachen. Ich will ein Heimatland mit Verstand. Du nennst dich den schönsten Fleck. Deine Gier, deine Eitelkeit, doch würde ich niemals für dich sterben, für deine Gier und deine Eitelkeit. Ich will kein Heimatland der alten. ich gern in deiner Uniform. Doch ist sie voll Motten und Staub. Nichts Fremdes war dir je willkommen. Für Neues warst du immer blind und taub. Nichts Fremdes war dir je willkommen.
Das war A bis Z Spezial, das Informationsmagazin mit Richard Schäfer zum Bereich Literatur. Und in der nächsten Stunde geht es dann weiter mit Musik. Also bleiben Sie dran.
You know you've gotta learn the golden rule. Teacher tells you stop your planning, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks? He's coming along. Thank you.